der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
I tell you one very big difference. If you look at the footage, the raw footage, and I really hope people don't on a wider scale have to view what I viewed the other day. If they see it, they will see something that is at least as barbaric as what the Nazis did. But here's the difference. They did it with glee. They were deeply proud. You see people trying to, you know, taking the head off a young Israeli man with a shovel and then calling their parents back in Gaza and telling them, "Father, father, I've killed ten Jews with my own hands. Get mother on the phone. I want to tell her how great a job her son has done." You know, I come back to this thing. I'm not exaggerating this. It's very, very interesting, and people need to realize. You had this situation with the Nazis, where they also were a genocidal anti-Semitic organization, but they tried to cover their crimes up. Hamas are actually proud of them, and they've said they will do them until the whole world is clear of Jews.
Ja, und mit dieser, ich sag mal, wohlwollend umstrittenen These erstmal herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Rechtsgerichtet. Ja, was haben wir da gerade gehört? Viele von euch werden es sicher erkennen, weil ihr das vielleicht schon bei Twitter oder sowas gesehen habt. Das war das Interview des britischen Moderators Piers Morgan mit dem umstrittenen Autor Douglas Murray in der Sendung Piers Morgan Uncensored auf Sky. Ihr habt es ja gehört, Douglas Murray erzählt in diesem denkwürdigen Interview, also der Unterschied zwischen den Nazis und Hamas sei, salopp gesagt, die Nazis hätten sich wenigstens für die Ermordung der Juden geschämt und es heimlich gemacht, während die Hamas stolz auf ihr Morden war, einige zu Hause ja sogar ihre Mütter angerufen hätten und geprahlt haben, wie viele Juden sie ermordet haben. Dieses Interview wurde dann ja tatsächlich sogar von deutschen Politikern und Journalisten geteilt und gelobt und so weiter und so fort, unter anderem von Karl Lauterbach, was ich irgendwie skurril fand, warum Karl Lauterbach jetzt sich irgendwie dazu äußert. Aber egal, anderes Thema. Aber was dann sofort passiert ist, natürlich, wie zu erwarten, es ging die Empörung los. Wie könne man die Verbrechen der Nazis denn nur so verharmlosen? Und am Ende hat keiner mehr über die Verbrechen der Hamas gesprochen, meiner Meinung nach. Ich hatte wirklich fast das Gefühl, dass viele froh waren, endlich mal wieder ganz deutlich Stellung beziehen zu können, weil das im Nahen Osten ja alles so kompliziert ist. Da redet man eben lieber über diesen umstrittenen Publizisten aus England. Und ich habe ganz vergessen, ich bin ja nicht alleine hier, Sven, hi.
Hallo.
Ich bin so geflasht von diesem umstrittenen Interview, dass ich vergessen habe, dich mit einzubeziehen.
Das ist ja nichts Neues.
Ich bin auch noch nicht fertig, ne? Nicht, dass du denkst, du kannst jetzt was sagen, weil Georg Restle, unser guter Freund, hat dann dazu sogar gesagt, die Debatte über Israel hätte damit einen Tiefpunkt erreicht, also mit diesem Video von Douglas Murray. Und ganz ehrlich, ich teile diese Einschätzung von Murray auf gar keinen Fall, die ist auch historisch falsch. Die Lust der Nazis am Judenmord ist reichlich belegt und ich finde auch, dass Murray bei vielem, was er auch sonst sagt, hart am rechten Rand kratzt. Er hat ja auch Bücher geschrieben à la Sarrazin, von wegen irgendwie der Westen würde sich abschaffen. Aber trotzdem, die Empörung war meiner Meinung nach am Ende so eine Nebelkerze, die von dem eigentlichen Schrecken der Hamas abgelenkt hat. Und sie hat eins gezeigt, der 7. Oktober hat die ganze Debatte um unsere Erinnerungskultur nochmal durcheinander gewirbelt. Wie sollen wir also mit der Singularität des Holocaust umgehen? Wo fängt Relativierung an? Wer will warum relativieren? Ist es vielleicht auch manchmal hilfreich, Vergleiche zu ziehen, um Aktuelles zu beschreiben? Wer instrumentalisiert mittlerweile diese ganze Debatte um eine vermeintlich oder manchmal echte Relativierung der Shoah für die eigene Propaganda? Das ist heute unser Thema, darum sollte es gehen. Und Spoiler, mittlerweile gibt es einige, die den Holocaust am liebsten vergessen würden, um Israel endlich kritisieren zu dürfen. Aber bei Vergleichen, wie Murray sie anstellt, plötzlich ganz laut Relativierung rufen. Das ist so mein Spoiler, weil darauf will ich so ein bisschen hinaus, dass ich das seltsam finde. Und da werde ich das erläutern. Aber jetzt erstmal Sven, was hältst du von diesem Interview, wenn du das hörst, wenn man sagt, okay, das, was die Hamas macht, sei sogar fast schlimmer als das, was die Nazis gemacht haben, weil die damit angeben und die Hamas sich ja geschämt hätten. Was ist deine Position dazu?
Andersrum, nicht die Hamas hat sich geschämt, sondern die Nazis, ne?
Ja, sorry.
Genau. Ich musste tatsächlich, als ich das jetzt gehört habe, ich gehörte tatsächlich zu denen, die das noch nicht kannten. Ich habe davon gehört, aber ich habe es jetzt das erste Mal tatsächlich auch gehört, dieses Interview. Ich musste dabei tatsächlich an Hannah Arendt denken, als sie den Eichmann-Prozess damals begleitet hat. Da hat sie ja auch, oder da hat sie ja von der sogenannten Banalität des Bösen gesprochen und davon, dass eben im Endeffekt kein Monster da vor ihnen saß, sondern eben ein in Anführungsstrichen ganz normaler Mann, der eben ja auch aus was für einer Motivation heraus, das ja sei jetzt mal dahingestellt, aber dieses Zitat kam mir da irgendwie in den Kopf, von der Banalität des Bösen zu sprechen. Das ist, glaube ich, auch schon so, dass man, also man kann, finde ich, einen Unterschied sehen zwischen der Hamas und den Nazis. Dahingehend vielleicht, also jetzt nicht natürlich auf alle bezogen, gerade was SS-Wachmannschaften angeht, aber auch Wehrmachts, also Verbrechen der Wehrmacht ist ja alles soweit bekannt, also dass das nicht irgendwie eine Unlust war und auch nicht ein einfaches Job erfüllen, das ist, glaube ich, allen klar. Trotzdem würde ich vielleicht so ein ganz bisschen den Punkt setzen, dass der Unterschied zwischen den Nazis und der Hamas vielleicht schon ein bisschen darin liegt, dass bei den Nazis mehr diese Banalität des Bösen vielleicht wirklich damit reinspielt, also dass eben wirklich ganz normale Leute da mitgemacht haben. Und bei der Hamas ist es ja schon so, dass es ja auch zum Teil vorradikalisierte Kräfte sind. Und das vielleicht so ein bisschen ein Unterschied. Also bei den Nazis waren auch ganz normale deutsche Bürger daran beteiligt, die mehr oder weniger Lust an der Vernichtung von Juden empfunden haben. Bei der Hamas sehe ich es aber so, dass es wesentlich stärker doktriniert ist, auch dadurch, wie eben das Leben im Gazastreifen ist. Also vielleicht, man kann ihm nicht 100% zustimmen, aber ganz widerlegen würde ich diese Aussage von ihm jetzt auch nicht.
Okay, aber dazu zwei Sachen. Ich würde natürlich erstmal sagen, wenn du sagst, da haben damals auch der ganze normale Deutsche mitgemacht, natürlich, aber es gibt natürlich auch die Bilder, dass die Zivilbevölkerung aus Gaza mit am 7. Oktober mit darüber gekommen ist. Natürlich geht es darum jetzt in dem Interview nicht. Ich möchte es nur nicht unerwähnt lassen, weil ich glaube, Leute, die uns hören, würden sagen, würden genau das anmerken. Aber ich weiß, dass du nicht genau das meinst. Ja, man kann das natürlich auch umdrehen, das Argument, und sagen, dass ja diese Routiniertheit der Nazis im Holocaust und in der Shoah ja eigentlich das viel Erschreckendere ist als dieser viel offensichtlich barbarische Akt der Hamas, der dadurch vielleicht das Ganze nicht so banalisiert. Aber darum soll es nicht gehen. Ich möchte dir trotzdem nochmal die Frage stellen, findest du, man darf so den Holocaust relativieren? Das war ja eigentlich die Frage, weil es darum ja auch gehen soll bei uns heute.
Genau. Also ich würde tatsächlich gar nicht sagen, dass das eine Form der Relativierung ist, weil ganz grob gesagt ist das ja eine Debatte, über die schon andauernd gesprochen wurde. Also diese ganze, alles was so dahinter steht, das ging ja im Endeffekt schon los bei der Totalitarismustheorie oder beim Totalitarismusstreit, in den auch Hannah Arendt verwickelt war, wo eben die Frage war, kann man den Nationalsozialismus mit dem Stalinismus vergleichen oder würde das auch dazu führen, dass man eben den Holocaust und die Shoah relativiert oder entkontextualisiert zum Beispiel. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der entscheidende Punkt. Die Frage, kann man oder wird in diesem Interview der Holocaust entkontextualisiert oder kann man hier davon sprechen, dass es von der ideologischen Grundlage her, und über die haben wir ja letztes Mal schon ausführlich gesprochen, doch in eine ähnliche Richtung geht. Und da würde ich schon sagen, in dem Fall ist es keine Holocaust-Relativierung, weil, und das ist ja auch schon mehrfach deutlich geworden, seit dem Ende des Holocausts oder seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind an einem Tag nie wieder so viele Jüdinnen und Juden umgebracht worden wie an diesem 7. Oktober. Deshalb würde ich nicht sagen, dass das hier eine Relativierung darstellt, auch vor dem Hintergrund, dass die Ideologie der Hamas ja genau auf das gleiche Ziel hinausläuft wie die Ideologie der Nazis, nämlich die Vernichtung der Juden. Das heißt, in meinen Augen kann man nicht sagen, dass hier eine Relativierung des Holocaust stattgefunden hat. Und das ist ja etwas, was wir am Ende der letzten Folge auch schon so ein bisschen angeteasert haben. Nur weil man jetzt in diesem spezifischen Fall das Massaker der Hamas in eine gewisse Beziehung zum Holocaust setzt, ist das ja keine Relativierung. Denn, und das ist eben das, was man dabei sagen muss, der Holocaust ist etwas Singulares und lässt sich natürlich in der Form mit nichts vergleichen. Aber man kann natürlich Parallelen ziehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fokus, den ich hier setzen würde an der Stelle erstmal.
Das ist sehr gut, weil du hast jetzt eigentlich unsere Sendung, eigentlich schon unsere Folge schon zusammengefasst und schön, eigentlich können wir jetzt Schluss machen, dann haben wir beide jetzt einen schönen Abend.
Das wäre eine schöne kurze Folge.
Ich finde es natürlich richtig, was du sagst. Ich möchte nur dazu nochmal anmerken, dass natürlich, und deswegen habe ich das Beispiel auch genommen, natürlich danach eine Debatte losging und natürlich sehr viele Leute gesagt haben, das ist eine nicht angebrachte Relativierung der Shoah. Ich würde dazu auch sagen, was ja eigentlich auch am Ende vielleicht wieder so ein bisschen mein Fazit wird, will ich jetzt aber auch schon mal sagen, es haben vor allem die Leute gesagt, dass es eine Relativierung ist, die ja eigentlich die ganze Zeit dabei sind, Israel zu kritisieren. Und sie haben es gesagt, weil er es nutzt, um Israel in Schutz zu nehmen. Also Douglas Murray nutzt hier den Vergleich zwischen der Hamas und den Nazis, um Israel in Schutz zu nehmen. Und in dem Moment schreien dann plötzlich viele Relativierung. Wenn es umgekehrt ist, wenn der Holocaust zum Beispiel genommen wird, um sich auf die Seite Israels, sich gegen Israel zu stellen, also Genozid und so weiter und so fort, wir haben es ja auch schon besprochen, also wenn Israel ein Genozid vorgeworfen wird, da scheuen sich diese Leute ja nicht, den Holocaust zu relativieren. Aber ich habe es ja schon gesagt, dieses Interview und der 7. Oktober und alles, was seitdem passiert ist, hat nochmal ganz neu gezeigt, wie man insbesondere natürlich in Deutschland über die Erinnerungskultur, also die Erinnerung an die Nazizeit, insbesondere an den Holocaust debattiert. Free Gaza from German Guilt, all das spielt ja da rein. Und das wollen wir jetzt nochmal auseinanderklamüsern, was es da für Positionen gibt, wer dazu was denkt und wer vielleicht aber auch genau das instrumentalisiert, um eigene Punkte zu machen. Und ich persönlich habe mir da so eine eigene, habe da jetzt so eine Systematisierung für mich gemacht, die ich mit euch teilen will. Ich habe da verschiedene Positionen rausgezogen, die ich unterscheiden würde. Und ich finde, das ist, Sven, wenn du damit einverstanden bist, vielleicht so eine Art Analyseraster, um über die einzelnen Möglichkeiten zu sprechen, wie man auf den Holocaust blicken kann und auf die Singularität bzw. die Präzedenzlosigkeit der Shoah blicken kann. Wie gesagt, ich würde vier Gruppen unterscheiden oder vier Theorieströmungen, kann man vielleicht sagen, unterscheiden. Zunächst würde ich sagen, die zwei Klassiker, das sind erstmal die rechten bzw. neurechten Schlussstrich-Apologeten. Wir haben schon oft über sie geredet, sprich die am liebsten gar nicht mehr erinnern wollen, weil sie entweder meinen, wir hätten jetzt langsam genug erinnert oder einfach meinen, das hätte ja eh nichts mit Deutschland an sich zu tun, was zwischen 33 und 45 passiert ist. Stichwort Vogelschiss oder natürlich Mahnmal der Schande, also alles, was aus den AfD-Kreisen kommt, so, ey, was hat das mit uns zu tun, wir wollen wieder ein stolzes Volk sein und so weiter. Die zweite Gruppe der Erinnerungskultur, würde ich sagen, sind die geläuterten Deutschen. Das sind meiner Meinung nach oft so das linksliberale Bürgertum, das glaubt, weil wir ja so gut erinnern, wir Deutschen ja eigentlich schon so eine Art Volk der moralischen Superhelden sind, die am Ende die anderen dann auch noch gerne belehren, weil wir haben ja so gut aus unserer Geschichte gelernt, weil wir so gut daran erinnern, dass wir euch jetzt sagen können, wie man gute Menschen, ein guter Mensch ist. Stichwort Mahnmal der Schande. Lol. Also der Gag, das Holocaust-Mahnmal steht ein bisschen sinnbildlich für diese sich selbst lobende Erinnerungskultur, würde ich sagen. Das ist am Ende ja oft auch eine Art Schuldumkehr, sagen natürlich Kritiker dieser Position, würde ich auch ähnlich sehen. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu der dritten, meiner Meinung nach, dritten Denkschule mit dem Blick auf die Erinnerungskultur und die vierte auch. Und ich würde sagen, die kann man nämlich beide so sehen, dass sie eigentlich die aktuelle Erinnerungskultur, die vorherrschende Erinnerungskultur der Deutschen, also das ist meiner Meinung nach die zweite, die ich gerade genannt habe, kritisieren. Ja, deswegen kann man sie theoretisch als die zwei elaborierteren Erinnerungsstrategien sehen. Allerdings unterscheiden sich am Ende dann trotzdem diametral. Die erste sind die meiner Meinung nach so die Anhänger einer Singularitätsthese. Die sagen, der Holocaust in seiner spezifischen Form in Deutschland ist ein singuläres, beziehungsweise mittlerweile wird ja oft lieber von präzedenzloses Ereignis, also von Präzedenzlosigkeit gesprochen. Und dieses Ereignis muss dann in seinem spezifischen Kontext analysiert werden und viele dieser Kontexte würden auch weiter bestehen. Sie kritisieren aber deshalb trotzdem die Erinnerungskultur, insbesondere die der geläuterten Deutschen, weil sie eben sagen, dass viele Faktoren, die damals zum Holocaust geführt haben, auch heute noch wirken, Hashtag Antisemitismus, und wir deswegen eine Schuldabwehr durch ein geläutertes Erinnern uns nicht erlauben dürfen und manchmal damit, oft aber eher polemisch, dann sogar fordern, dann lieber gar nicht zu erinnern, weil man sonst ja gar nicht mehr den aktuellen Antisemitismus in den Blick nehmen würde. Und die vierte Strömung, würde ich sagen, das sind die postkolonialen Genozidforscher, so habe ich sie getauft. Und das sind die, die die Erinnerung an den Holocaust zwar nicht per se abschaffen wollen, aber ihm seine Singularität absprechen wollen und ihn so überspitzt gesagt in eine Reihe mit anderen Genoziden stellen wollen, sei es Ruanda oder natürlich der frühere deutsche Genozid an den Herero und Nama im heutigen Namibia, der natürlich im Zuge des deutschen Kolonialismus passiert ist. Ihr habt jetzt aber sicher schon gemerkt, hier sind Begriffe gefallen wie Postkolonialismus und Genozid. In dieser Erinnerungstradition stehen eben auch die Menschen, die jetzt Free Gaza from German Guilt rufen, denn ein nicht zu vernachlässigen Teil dieser Historiker, die dieser Meinung haben, dass diese Singularitätsthese des Holocaust Israel vor Kritik schützen würde und insbesondere Deutschheit deshalb unbegründeterweise immer hinter Israel stehen würde. Ich würde sagen, ihr bekanntester Vertreter, natürlich der Australier A. Dirk Moses, der ja mitverantwortlich ist, auch von dem sogenannten Historikerstreit 2.0 zu sprechen. Also das sind die Leute, die jetzt quasi wollen, dass der Holocaust nicht mehr so singulär gesehen wird, weil das ja nur, weil die Israelis und wir alle das ja jetzt und die Deutschen es so nutzen würden, damit man Israel nicht kritisieren darf. Das sind meiner Meinung nach so vier Denkschulen, die man da unterscheiden kann. Und da müssen wir jetzt, kann man ja, glaube ich, über eins, jede einzelne nochmal so ein bisschen was sagen. Und ich glaube ja, die ursprüngliche, worum man aber als erstes reden kann, ist ja wahrscheinlich die Rechte, also die der Rechten, die eigentlich so einen Schlussstrich ziehen wollen.
Wobei man vielleicht hier gar nicht mal so sehr von rechts sprechen muss. Wir hatten ja schon öfter über die Begriffe gesprochen. Ich glaube, hier passt tatsächlich auch der Begriff konservativ ganz gut, gerade wenn man auf die Vergangenheit schaut. Und natürlich dann, und das wird jetzt auch wahrscheinlich wenig überraschen, passt hier natürlich eines sehr gut. Und zwar ist das die Rede in der Paulskirche vom 11. Oktober 1998 von keinem geringeren als Martin Walser.
Vater von Jakob Augstein. Das vergisst man immer. Rudolf Augstein ist nicht der echte Vater von Jakob Augstein, sondern nur der Stiefvater. Und der hat es erst später erfahren, dass sein Vater eigentlich Martin Walser ist.
Ja, gut zu wissen, weil die stehen ja auch in einer dann gar nicht so verkehrten Tradition zueinander.
Eben.
Für den Hintergrund, Jakob Augstein ist vom Simon Wiesenthal Center mal zu einem der Top 10 Antisemiten gekürt worden. Aber das geht jetzt schon wieder in eine andere Richtung. Worauf ich hinaus wollte, ist, wie gesagt, die Paulskirchenrede von Martin Walser, die eben zu einer, wenn man jetzt danach googelt, findet man tatsächlich ganz oft den Begriff Walser-Bubis-Debatte. Der das Ganze, finde ich, so ein bisschen verklärt, sondern im Endeffekt geht es hier eigentlich um einen Punkt, und zwar den du ja eben auch schon angesprochen hattest, Gerrit, nämlich, dass Martin Walser gerne einen Schlussstrich ziehen würde. Ein Schlussstrich unter einiges. Und ich würde jetzt mal tatsächlich aus der Rede ein etwas längeres Zitat vorlesen, weil das Ganze schon ziemlich gut zusammenfasst. Also, Zitat Martin Walser, Rede in der Paulskirche vom 11. Oktober 98. Jeder kennt unsere geschichtliche Last, die unvergängliche Schande. Kein Tag, an dem sie uns nicht vorgehalten wird. Könnte es sein, dass die Intellektuellen, die sie uns vorhalten, dadurch, dass sie uns die Schande vorhalten, eine Sekunde lang der Illusion verfallen, sie hätten sich, weil sie wieder im grausamen Erinnerungsdienst gearbeitet haben, ein wenig entschuldigt, seien für einen Augenblick sogar näher bei den Opfern als bei den Tätern. Eine momentane Milderung der unerbittlichen Entgegengesetztheit von Tätern und Opfern. Ich habe es nie für möglich gehalten, die Seite der Beschuldigten zu verlassen. Manchmal, wenn ich nirgends mehr hinschauen kann, ohne von einer Beschuldigung attackiert zu werden, muss ich mir zu meiner Entlastung einreden, in den Medien sei auch eine Routine des Beschuldigens entstanden. Von den schlimmsten Filmsequenzen aus Konzentrationslagern habe ich bestimmt schon 20 Mal weggeschaut. Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz, kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutet an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum. Wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, dass sich in mir etwas gegen diese Dauerpräsentation unserer Schande wehrt. Anstatt dankbar zu sein für die unaufhörliche Präsentation unserer Schande, fange ich an, wegzuschauen. Ich möchte verstehen, warum in diesem Jahrzehnt die Vergangenheit präsentiert wird wie noch nie zuvor. Wenn ich merke, dass sich in mir etwas dagegen wehrt, versuche ich, die Vorhaltung unserer Schande auf die Motive hin abzuhören und bin fast froh, wenn ich glaube, entdecken zu können, dass öfter nicht mehr das Gedenken, das Nicht-Vergessen-Dürfen das Motiv ist, sondern die Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken. Im guten Zwecken, immer guten Zwecken, Ehrenwerten. Aber doch Instrumentalisierung. Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität des Lippengebets. Also das war jetzt ein bisschen länger. Man merkt so ein bisschen hier, Martin Walser als Dichter versucht hier so eine gewisse eloquente Sprache reinzubringen. Vielleicht erstmal ganz allgemein eine Frage. Gerrit, wie oft hat Martin Walser hier das Wort Schande benutzt und wie oft hat er von einer deutschen Schuld gesprochen? Hast du das notiert?
Sven, ey, ich habe abgeschaltet schon, weil wie du gesagt hast, dieses Pathetische da drin ist mir auch natürlich direkt aufgefallen und man will so schlau klingen. Ich kann dazu nur sagen, die Zuhörer in der Paulskirche haben ja applaudiert, also irgendwie hat er einen Punkt getroffen.
Genau, und zwar haben alle applaudiert, bis auf drei Personen. Und das waren deswegen, wie gesagt, auch der Begriff Bubis oder Walter-Bubis-Debatte. Und zwar waren das genau drei Personen, die nicht aufgestanden sind. Das war Ignaz Bubis, der damalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, und seine Frau Ida und Friedrich Schorlemmer. Diese drei sind nicht aufgestanden. Der Rest des Saales ist aufgestanden und hat Martin Walser für seine Rede applaudiert. Um die Frage noch kurz zu beantworten, die ich dir gestellt habe, das Wort Schuld fällt kein einziges Mal in seiner gesamten Rede.
Hätte ich ahnen können.
Genau, hätte man ahnen können. Sondern er spricht immer nur von einer deutschen Schande, nie von einer deutschen Schuld. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt, der im Nachgang dafür oder wofür diese Rede auch im Nachgang dann, ich würde gerne sagen, oft kritisiert wurde, aber das war nicht der Fall, weil so wie der Applaus eben in der Paulskirche war, ist auch im Großen diese Rede aufgenommen worden. Es gab sehr wenig Kritik, vorrangig tatsächlich von Ignaz Bubis und von einigen anderen wenigen Menschen, die sich dazu geäußert haben. Vorrangig ist diese Rede aber gut aufgenommen worden, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Niemand oder die wenigsten haben hier tatsächlich diese Schlussstrichdebatte als solche wahrgenommen, sondern es ist hier tatsächlich immer als, ja, diese Form des geläuterten Deutschen auch nochmal wahrgemacht worden, und dass eben die Problematik darin bestand oder besteht, dass das, was Walser hier gesagt hat, dann falsch verstanden wurde oder falsch wahrgenommen wurde, im Allgemeinen tatsächlich vor allem von Ignaz Bubis. Was man hier sagen kann, ist, dass Walser ein paar Punkte anspricht, die gar nicht so falsch sind. Und zwar ist in diesem gleichen Zusammenhang nämlich auch eine Geschichte gefallen, die auf einen anderen Punkt anspielt, aber auf den wir vielleicht später dann nochmal zu sprechen kommen. Denn worum es hier geht, ist tatsächlich die deutsche Intervention im Kosovo-Krieg, auf die Walser wohl auch angespielt hat. Und Joschka Fischers Zitat: nicht trotz, sondern wegen Auschwitz mussten wir hier eingreifen. Das ist so ein bisschen das, worauf sich Walser wohl auch bezogen hat. Nichtsdestotrotz, allein die Begrifflichkeiten, dass er eben von einer Schande und nicht von einer Schuld spricht, ist doch relativ deutlich, was hier Walsers tatsächliche Intention war. Und es hat auch fast 20 Jahre gedauert, bis Walser sich selbst eingestanden hat, dass er Mist erzählt hat und das Ganze dann versucht hat, so ein bisschen zu relativieren und zurückzunehmen. Aber es hat eben nie wirklich dazu geführt, dass er sich für diese Rede entschuldigt hat. Und er hat sich auch niemals bei Ignaz Bubis entschuldigt, der eben darauf hingewiesen hat, welche Problematik hier in dieser Rede steckt. Vielleicht das erstmal ganz kurz oder ganz knapp zu der Rede. Wie gesagt, sie hat eine relativ leider nicht so breite Debatte entfacht, aber sie hat eben dazu geführt, dass die deutsche Erinnerungskultur sich tatsächlich noch um ein ganzes Stück gewandelt hat. Und zwar nicht, wie man es hoffen könnte, dass tatsächlich über den Holocaust an sich und das, was dahinter steckt, debattiert wird, sondern es wurde hier eben als so ein Streit zwischen zwei alten Herren heruntergebrochen. Und Walsers Sicht ist eigentlich in der Mehrheitsmeinung der Deutschen angekommen und hat dazu geführt, dass eben tatsächlich so ein bisschen dieses Schlussstrichdenken und diese Debatte, dass Auschwitz immer wieder vorgehalten wird, sich fast schon durchgesetzt hat.
Ja, lustig, er hat quasi die Relativierung relativiert. Genau. Hatte ich jetzt so einen guten Gag, aber du hast nicht gelacht, deswegen war er wohl doch nicht so gut. Ich finde es aber spannend auch, weil natürlich die Sache mit der Instrumentalisierung da ja auch mit reinspielt, wenn du sagst, dass es auch um die Intervention im Kosovo geht. Und man merkt natürlich bei allen, die irgendwie über die Erinnerungskultur reden, es ist ständig ein Vorwurf der Instrumentalisierung, gegenseitig auch. Also die verschiedenen Positionen ist immer ein Vorwurf, ihr instrumentalisiert die Erinnerung hierfür, ihr instrumentalisiert die Erinnerung dafür, und teilweise werfen sich die Leute auch gegenseitig genau das Gegenteil vor, und das ist gar nicht so einfach, da durchzublicken. Ich glaube, werden wir später, auch wenn wir über den aktuellen Konflikt sprechen, man auch mal mehr merkt, inwieweit diese Instrumentalisierungsvorwürfe dann immer sich gegenseitig an den Kopf geworfen werden. Und aber alles, was du jetzt erzählst mit dieser Rede von Martin Walser, ich würde schon sagen, das ist so, das spielt einerseits auf jeden Fall auch rein in diese jetzt mittlerweile eher von rechts geframte Interpretation oder Forderung an die Erinnerungskultur, und zwar dieses Bedürfnis, einen Schlussstrich zu ziehen. Wie gesagt, Gauland und Höcke, es geht auch um das Bedürfnis, endlich wieder jemanden zu sein, auch ohne dass ich Martin Walser in diese Reihe dieser Menschen stellen würde, aber das schwingt da ja ein bisschen mit, egal ob er das so gemeint hat oder nicht. Jetzt gibt es diese Leute, die eben diesen Schlussstrich ziehen wollen und sagen, ey, wir Deutschen, wir sind ein stolzes Volk, und was schert uns der Holocaust so ungefähr, ja. Also endlich wieder jemand sein zu dürfen, endlich auch wieder die Deutschlandfahne bei der Weltmeisterschaft schwingen zu dürfen. Hier sieht man aber auch, dass genau das, was Martin Walser sagt, ja auch irgendwie dann eigentlich auch schon zur nächsten Kategorie der Erinnerungsgruppen passt, und zwar der ich würde mal sagen, linksliberalen Erinnerungsweltmeister. Aber Sven will dazu was sagen.
Genau, ich will dazu tatsächlich noch einen Nachtrag, weil es sehr gut passt an dieser Stelle mit dem Deutschlandfahren. Ein weiteres Zitat aus der Rede. Da fragt nämlich Walser Folgendes: Aber in welchen Verdacht gerät man, wenn man sagt, die Deutschen seien jetzt ein ganz normales Volk, eine ganz gewöhnliche Gesellschaft? Das ist, glaube ich, das, was eben genau den Punkt ausmacht, den du gerade angesprochen hast. Walser möchte sich auf Deutschland berufen und die Schande soll, also die Schande der NS-Verbrechen, die er ja beschreibt, soll ausgeklammert werden, denn das steht im Endeffekt der Normalität, ganz normale Deutsche sein zu können, im Wege. Und um das nochmal zu spezifizieren, du hattest ja vorhin auch schon die AfD angesprochen, Höcke hat sich in seiner Rede tatsächlich, als er vom Mahnmal der Schande gesprochen hat, auf nichts anderes bezogen, wenn man das unterschwellig so liest, als auf eben genau diese Rede von Martin Walser. Denn es geht in der Rede von Martin Walser auch um das Berliner Holocaust-Mahnmal. Und Martin Walser bezeichnete das als fußballfeldgroßen Albtraum und eine Monumentalisierung der Schande. Also das nochmal so ein bisschen als Abschluss vielleicht dieser Geschichte und dann wieder der Bezug, man möchte ganz normal sein und dann eben der Bezug zu den Linken. Jetzt kannst du weitermachen.
Endlich auch wieder die Deutschlandfahne bei der Weltmeisterschaft schwingen dürfen. Genau deswegen passt es ja, ich sag's nochmal, paradoxerweise auch mit diesen linksliberalen Erinnerungsweltmeistern zusammen, also unserer zweiten Kategorie, auch wenn Deutschland beim Sommermärchen 2006 nur Zweiter wurde, also nicht Weltmeister, lol. Weil man muss eben nicht nur, man muss nicht direkt den Weg dieses Vergessens gehen, um sich am Ende von der Vergangenheit zu emanzipieren. Man kann den Spieß ja auch einfach umdrehen und sagen, wir müssen uns nicht mehr schämen, weil wir ja so gut erinnern. Es waren ja eben auch nicht alles AfD-Wähler, die endlich froh waren, wieder mit der Deutschlandfahne das fußballtrunkende Kollektivbewusstsein beschwören zu können, endlich feiern dürfen wie die Franzosen oder die Italiener, endlich wieder stolz sein. Ich meine, die AfD gab es damals nicht, aber glaube ich noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen kommen wir jetzt mal fundierter zu unserer zweiten Kategorie, Entschuldigung, und ich nenne es, sag's nochmal, ich hab sie jetzt hier getauft, die linksliberalen Erinnerungsweltmeister. Dafür will ich auch mit einem relativ denkwürdigen Zitat einsteigen, das diese Selbstüberschätzung in der Erinnerung zeigt. Und da sind wir wieder beim Holocaust-Mahnmal. Denn anlässlich des 5-jährigen Bestehens des Holocaust-Mahnmals am 10. Mai 2010 in Berlin sagte Festredner Eberhard Jeckel, ein deutscher Historiker, der vor allem zum Nationalsozialismus geforscht hat, mittlerweile verstorben, er sagte an diesem Festtag: In anderen Ländern beneiden manche die Deutschen um dieses Denkmal. Wir können wieder aufrecht gehen, weil wir aufrichtig waren. Das ist der Sinn des Denkmals und das feiern wir. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also im Endeffekt sagt das Zitat ja schon alles. Wir können wieder aufrecht gehen, im Gegensatz zu den Gauchos. Okay, sorry, der musste jetzt auch sein. Jetzt ist auch mal gut mit Fußball-WM-Anspielungen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Die Gauchos gehen so, Sven, vor dem Brandenburger Tor. Ich glaube, es war 2010. War das 2010? Würde ja passen.
Nee, das war 2014. Das war nachdem
oder 2014, stimmt, als Deutschland Weltmeister wurde. Ja, genau. Egal. Deutschland kann auf jeden Fall wieder aufrecht gehen, wegen unter anderem des Holocaust-Mahnmals, sagt Eberhard Jeckel hier also. Also, endlich wieder aufrecht gehen, weil wir so gut erinnert haben, dass viele das dann natürlich mit einem gewissen Unbehagen beobachten, ist ja irgendwie nachvollziehbar, wenn man wirklich so mit der Erinnerungskultur umgeht. Daraus hat sich dann meiner Meinung nach eigentlich auch diese dritte Gruppe ergeben an Erinnerungs- oder dritte und vierte vielleicht auch an Strömungen, die anders mit der deutschen Erinnerungskultur umgehen, die sich nämlich genau auf dieses deutsche Erinnern beziehen, was ja auch immer, weil es ja im deutschen Kollektiv Bewusstsein auch mal so eine große Rolle spielt, richtig zu erinnern, außer man ist natürlich die Rechten, die sagen, okay, wir wollen gar nicht mehr erinnern. Ich finde, eigentlich ist dazu eigentlich alles gesagt und deswegen ist es ja spannender, jetzt genau mal die Kritik anzuschauen an diesem Erinnern, auch an einem vermeintlicher positiven Erinnern. Die Menschen, die ja an diese These glauben, dass wir ja so gute Erinnerungsweltmeister sind, die glauben ja, dass das gut ist. Die glauben ja, wir haben daraus was gelernt und wir sind jetzt besser, wir sind jetzt geläutert und wir wissen jetzt einfach, wie man nicht nochmal einen Holocaust macht. Und deswegen sind wir ja als Deutsche in der Welt ja auch so beliebt und so besonnen.
Ja, ich würde es einfach gerne nur noch mal vertiefen an einer Stelle. Nicht an einer Stelle, sondern bezogen darauf, wie sehr wir Erinnerungsweltmeister sind. Und zwar mit einem kurzen Zitat von Herrn Gauck, damals Bundespräsident, und zwar hat er am 27. Januar 2015, also Jahrestag Auschwitz-Befreiung, Gedenktag der, an die Opfer des Nationalsozialismus, hat der eben gesagt in einer Rede: Solange ich lebe, werde ich darunter leiden, dass die deutsche Nation mit ihrer so achtenswerten Kultur zu den ungeheuerlichsten Menschheitsverbrechen fähig war. Also ganz klassisch, dass genau das, was du ja im Endeffekt schon gesagt hast, was wir hier haben, ist, wenn man das so möchte, etwas, was man eben eine Ritualisierung des Gedenkens nennt. Also was du ja auch schon in deiner Rede angesprochen hast, hier geht es gar nicht mehr so sehr um die Tat an sich, sondern hier geht es nur noch darum, wie gedacht wird, dass gedacht wird, und zwar, dass man sich daran erinnert und dass man ja dadurch geläutert ist und wie sehr eben der Herr Gauck darunter leidet, dass seine mit der so achtenswerten deutschen Kultur fähige Nation dieses Verbrechen begehen konnte. Also im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, was Walser gesagt hat. Walser gerne den Schlussstrich und Gauck jetzt genau das Gegenteil. Es muss daran gedacht werden. Und wenn man das auf einen Punkt bringt, kann man das im Endeffekt so machen, wie das ja Freunde aus Berlin schon mal gesagt haben. Da würde ich jetzt einfach einmal draus zitieren, ohne zu sagen, wer das war. Die Ritualisierung des Gedenkens an die Shoah dient der Heilung des Patienten, nicht dem Gedenken an die Erniedrigten und Ermordeten. Ich glaube, das fasst das Ganze nochmal relativ gut zusammen. Auch die Kritik im Endeffekt an dieser Erinnerungskultur. Es geht hier eben nicht um die Juden oder auch um die anderen Opfer der Nationalsozialisten, sondern es geht um die Heilung des Patienten, also darum, dass wir endlich wieder jemand sein dürfen.
Genau, und jetzt hast du ja eigentlich perfekt schon gesagt, wer unsere dritte Gruppe sind. Also dritte Gruppe an Menschen, die sich mit der Erinnerungskultur befassen und quasi die etablierteren Mechanismen des Erinnerns kritisieren und sich, glaube ich, daraus auch tatsächlich auch wissenschaftlich schon Debatten entsprungen haben. Du hast ja quasi auch schon angesprochen, warum und wie man das kritisieren kann. Aber ich möchte es jetzt nochmal deutlich sagen. Wir haben jetzt quasi die dritte Gruppe, die man als eine Strömung sehen kann, die versucht, einen Weg zu finden, wie man gut mit der Erinnerung des Holocausts umgeht. Ich würde sie jetzt mal so taufen: Singularität ja, Läuterung nein. Obwohl ich auch noch mal dazu sagen muss, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, in diesen Kreisen wird auch mittlerweile oft von der Singularität, dem Begriff der Singularität, Abstand genommen, sondern lieber von der Präzedenzlosigkeit gesprochen, weil man damit ausdrücken will, durch die Betonung der Singularität will man nicht aus dem Blick verlieren, dass es wieder passieren könnte. Und wenn man Singularität sagt, dann geht man eigentlich davon aus, dass es auch in Zukunft nicht mehr passieren kann. Das glauben diese Leute nicht. Deswegen der Begriff Präzedenzlosigkeit, einfach um auszudrücken, dass es wieder passieren kann. Damit kann man zwar sagen, es ist davor nichts Vergleichbares passiert, aber wir wollen nicht ausschließen, dass es wieder passieren kann. Und deswegen das Abrücken vom Begriff Singularität. Nur am Rande wollte ich das gesagt haben. Wir sind also jetzt bei dieser Gruppe. Und ich möchte da auf jeden Fall einen Menschen mit ins Spiel holen, den man da erwähnen muss, der, finde ich, sehr gute Dinge dazu gesagt hat. Das ist Eike Geisel. Eike Geisel war ein deutscher Journalist und Essayist. Er ist in Deutschland und in Israel vor allem bekannt geworden, weil er einer der ersten war, der in den 70er und 80er Jahren das jüdische Alltagsleben in den deutschen Großstädten vor 1933 erforscht hat. Eike Geisel war eben auch einer der ersten Kritiker dieser, ich sag mal, verromantisierten Erinnerungskultur, die ja diese Wiedergutmachung propagiert. Zusammengefasst hat er viele dieser Überlegungen in einem Essayband von 84 mit dem passenden Namen Lastenausgleich, Umschuldung, die Wiedergutwerdung der deutschen Essays, Polemiken und Stichworte. Er hat in diesem Essayband eigentlich einen Satz geschrieben, der die ganze Problematik auf den Punkt bringt. Ich sag mal, diese wohlwollende Erinnerungskultur der Deutschen auf den Punkt bringt. Und dieser Satz, den er sagt, ist auch die perfekte Antwort auf diesen Stolz auf das Holocaust-Mahnmal. Er bezeichnet darin das Erinnern als die höchste Form des Vergessens. Also durch dieses Erinnern vergisst man eigentlich gänzlich die Geschichte, man schließt mit ihr ab, man distanziert sich quasi gänzlich von ihr und dann hat dieses Erinnern ja quasi auch überhaupt gar keine sinnvolle Funktion mehr. Man tut es zwar noch, aber man hat eigentlich komplett vergessen, was es bedeutet. Henrik M. Broder, ich habe das ja in der letzten Folge schon angedeutet, der geht in eine ähnliche Richtung. Ich weiß, der ist sehr umstritten und so weiter, aber alles, was er dazu sagt, ist meiner Meinung nach relativ smart. Ihn hat diese Entwicklung der deutschen Erinnerungskultur dann sogar dazu gebracht, ein Buch zu schreiben mit dem etwas polemischen Namen Vergesst Auschwitz, Untertitel Der deutsche Erinnerungswahn und die Endlösung der Israel-Frage. Ganz grob zusammengefasst kommt er hier eben zu einem ähnlichen Schluss. Die Erinnerung ist quasi nur noch eine leere Geste, aus der nichts folgt. Und jetzt schließt sich auch mal endlich der Kreis zur Aktualität, dass diese Erinnerung natürlich auch aktuellen Antisemitismus völlig ausblendet. Broder bezieht es in seinem Buch nämlich auch auf Israel, natürlich vor dem 7. Oktober, aber die Debatten gab es ja davor schon. Die Deutschen wehen sich also als Weltmeister im Umgang mit Antisemitismus, dass sie am Ende sogar die Israelis belehren könnten. Auch diese Debatten schließen ja nahtlos an das an, was wir jetzt sehen, Free Gaza from German Guilt und so weiter. Man selber wüsste ja jetzt so viel über Völkermord Bescheid, dass man die Juden belehren kann, keine neuen zu begehen, diese Genoziddebatte, die wir jetzt haben. Man freut sich quasi regelrecht darüber, dass man jetzt vielleicht sogar Juden als die Bösen darstellen kann, damit wir selber nicht mehr so böse erscheinen. Also ich finde, man kann wirklich fast in so eine Richtung gehen, wie diese eigentlich ja positiv gemeinte Erinnerungskultur eigentlich am Ende dafür sorgt, nur sich selber reinzuwaschen und selber endlich nicht mehr der Böse zu sein. Die Deutschen sind also, das hat Henrik Imbroda auch sehr gut auf den Punkt gebracht, solidarisch mit den toten Juden, also denen, die in der Shoah ermordeten Juden, aber nicht mit den Lebenden. Zum Beispiel heutzutage in Israel. Und das ist ja das, was wir sehr oft sehen heutzutage. Die Deutschen, hat Henrik Imbroda auch dieses Jahr nochmal wiederholt, können nicht einsehen, dass sich der Antisemitismus gewandelt hat. Erst wenn wieder alle Juden tot sind, erwacht in diesem Land das Mitgefühl und beginnen die Reden während den Anfängen. Aber alle Anfänge liegen in Deutschland in einer fernen Vergangenheit. Ja, und jetzt schließt sich wieder ein Kreis. Ihr merkt, ich liebe es, Kreise zu schließen. Henrik Imbroda ist nämlich in seiner wirklich empfehlenswerten Satire-Show Entweder Broder, die vor etlichen Jahren auf der ARD lief, als Stähle verkleidet, also Stähle, diese Dinger, die im Holocaust-Mahnmal stehen, als Stähle verkleidet, ist er zu dieser besagten Fünfjahresfeier gegangen, wo ja dieses Eingangszitat herkommt, dass die Deutschen wieder aufrecht gehen können, ist er dahin marschiert und hat eben genau sich lustig gemacht, fast schon über diese Art der Erinnerungskultur. Das ist wirklich kurios, das müsst ihr angucken. Dieser kleine, etwas ältere Henrik Imbroda, in so eine Stele wackelt er da auf dieser Veranstaltung rum und provoziert einfach alle, die sich da feiern, für ihre geile Erinnerungskultur. Das war dann sogar seinem Co-Host dieser Sendung, Abdel Samad, peinlich, über den haben wir auch letzte Woche gesprochen, mit dem macht er diese Sendung zusammen gemacht, weil das so unangenehm war, was Henrik Imbroda da macht, aber er hat natürlich absolut den Finger in die Wunde gelegt, damit mit dieser Aktion. Könnt ihr euch mal reinziehen, das gibt's bei YouTube.
Ja, das war tatsächlich damals gar keine so schlechte Serie, wenn ich mich zurückerinnere. Ist vielleicht mal Zeit, da wieder reinzugucken. Jetzt hattest du gerade schon Eike Geisel zitiert und da wollte ich tatsächlich auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, in Bezug nämlich darauf, auch wie er eben schon in den 80er Jahren die deutsche Erinnerungskultur beschrieben hat. Und da muss man natürlich sagen, in den 80er Jahren waren wir ja sogar noch an einer Stelle, wo die Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik auch von Menschen betrieben wurde, die tatsächlich zu der Zeit des Nationalsozialismus Kinder und Jugendliche waren oder eben auch schon Teil der, ich würde jetzt nicht sagen NS-Elite, aber natürlich eine Rolle gespielt haben im Nationalsozialismus. Das heißt, das Täter oder damals galt der Täterduktus noch entscheidend mehr, als er heute gilt. Heute ist ja, wie gesagt, hast du ja schon ausführlich beschrieben, der Fokus nicht auf den Opfern, aber auf dem Erinnern. Und das ist, wie gesagt, das Entscheidende. Was Eike Geisel dazu auch noch gesagt hat, ist, dass die Geschichte des Holocaust oder des Nationalsozialismus als ein abstraktes Symbol gesehen wird, als eine Anstecknadel und Gesinnungsbrosche, die Deutschland wieder zu weltweitem Respekt verhilft. Und das ist eben der Grund, warum eben auch auf diese Gedenkveranstaltung so viel Wert gelegt wird. Das ist das, was Eike Geisel eben auch kritisiert, also die Geschichte als Anstecknadel und Gesinnungsbrosche, die hier vor sich hergetragen wird, sollte man, glaube ich, da auch nochmal mit ein bisschen in den Fokus nehmen. Und was für die Variante, über die wir jetzt ja sprechen, aber auch wichtig ist, nämlich nochmal auf den Bezug der Singularität zu sprechen zu kommen, hast du ja von diesem Aspekt aus gesehen, geht es ja genau darum, dass Auschwitz eben ein singulares Ereignis war, also ein Ereignis, was eben so noch nie und auch bisher nie wieder aufgetreten ist, weil es geht hier auch wieder, also man könnte hier nochmal das Zitat von Hannah Arendt auch benutzen, die Banalität des Bösen, also dass eben ganz normale, einfache Deutsche Man könnte hier auch Daniel Goldhagen zitieren mit Hitlers willigen Vollstreckern, was hier auch zu einer großen Debatte mit beigetragen hat. Das sind so Ansätze, die man mit reinnehmen kann, wenn man eben darüber spricht, okay, das Besondere am Holocaust ist eben gar nicht so sehr, dass das alles lupenreine Antisemiten waren, die da mitgemacht haben, aber dass es eben auch keinen wirklich offenen Widerspruch gab. Also wenn wir an die Widerstandskämpfer jetzt hier, die glorreichen vom 20. Juni, denken, das waren auch lupenreine Antisemiten. Da ging es ja auch nicht darum, den Holocaust zu verhindern, sondern da ging es darum, den Krieg zu beenden. Das heißt, auch die spielen da so ein bisschen mit rein. Und diese Singularität ist eben deshalb auch so besonders, weil es eben auch so bürokratisch ablief. Also das ist ja auch der große Unterschied, den du vorhin ja schon angesprochen hattest zu Hamas. Die Hamas hat eine sehr barbarische Tat begangen und die Deutschen haben Buch darüber geführt, wie viele Menschen sie umgebracht haben. Das ist ja auch etwas, was das Ganze eben nochmal so besonders macht. Es war ein industrieller Massenmord und sowas wie Auschwitz, diese Form des industriellen Massenmords, die hat es eben bis dahin nie wieder gegeben und das ist eben das deutlich Singulare an dem Holocaust. Und das lässt sich logischerweise nicht mit irgendwas vergleichen, weil es das eben in dieser Form noch nie gegeben hat bis dahin und auch bis heute nie wieder gegeben hat, auch wenn natürlich jetzt immer wieder diese Ansätze kommen von irgendwelchen Genoziden. Ja, natürlich gab es vorher auch schon Genozide, Völkermord an den Armeniern oder, hast du ja auch schon angesprochen, an den Herero und Nama in Namibia. Aber das ist eben was anderes. Das sind Genozide, das sind Völkermorde, ja, das stimmt. Die gab es, wie gesagt, öfter in der Geschichte und an vielen Stellen und von vielen Nationen aus. Aber Völkermord in Ruanda, um jetzt auch mal so ein Beispiel zu nennen. Aber das ist eben nicht vergleichbar mit dem, was im Holocaust passiert ist, nämlich dass hier tatsächlich über mehrere Jahre hinweg darauf hingearbeitet wurde, eine Massenvernichtung auf industrieller Ebene herbeizuführen. Das ist, wie gesagt, das Besondere. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was viele eben nicht verstehen wollen, vielleicht aber auch nicht verstehen können, dass genau das Spezifikum ist, was eben den deutschen Antisemitismus oder vor allem eben auch Auschwitz und daraus folgend dann die Shoah eben so singulär macht, dass hier eben tatsächlich eine ganze Bevölkerung oder ein Großteil einer Bevölkerung sich nicht dagegen gewehrt hat, dass hier wirklich mit industriellen Methoden Menschen umgebracht werden. Und zwar nicht umgebracht, sondern vernichtet werden sollen. Das ist ja das Endziel gewesen.
Ich möchte eine Sache noch sagen, die ich gar nicht in der Vorbereitung gar nicht bedacht habe, aber die mir jetzt gerade einfällt, weil du es ja erwähnt hast, was natürlich maßgeblich auch mit der Erinnerungskultur zu tun hat. Der deutsche Fetisch mit dem vermeintlichen Widerstand im Dritten Reich, also Stichwort zum Beispiel Stauffenberg oder so, das ist ja natürlich auch ein Teil der Wiedergutwerdung, in dem Glauben so, guck mal, nicht alle waren schlecht, nicht alle waren damals schlecht und dann können irgendwie alle Deutsche glauben, ich wäre damals bestimmt Widerstandskämpfer gewesen. Und insbesondere ja auf Stauffenberg bezogen ist das ja wirklich nochmal perfider, weil er ja auch selber ein Antisemit war und du hast es ja schon erwähnt. Ich wollte das nur nochmal betonen, dass natürlich das auch so eine Art der Schuldabwehr oder Umkehr ist, diesen Widerstand immer so zu betonen. Klar, in der Hoffnung oder man glaubt dann so wohlwollend, wenn wir ganz viel immer in unserer Erinnerungskultur über den Widerstand reden, dann wird die kommende Generation bestimmt auch Widerstand leisten, wenn sowas nochmal kommen wird. Aber wenn man einen Schritt weiter denkt, kann es auch umgekehrt funktionieren, im Endeffekt zu sagen, guck mal, es waren gar nicht alle schlecht und damit auch abzulenken von eigentlich der kompletten Übereinstimmung der ganzen deutschen Gesellschaft mit dem, was die Nazis gemacht haben. Das wollte ich nur noch mal sagen, aber eigentlich hast du ja gerade die perfekte Überleitung zu unserer vierten Gruppe oder zumindest meiner vierten Gruppe, meiner Analyseeinheit gegeben und zwar derer, die ja jetzt eben kommen und diese Singularität des Holocausts oder halt Präzedenzlosigkeit. Bleiben wir mal bei Singularität, einfach weil das begrifflich bekannter ist. Also wir kommen jetzt zu diesen Leuten, die genau diese Singularität in Frage stellen. Und zwar nicht aus einer rechten Perspektive, weil sie sagen, wir wollen jetzt irgendwie eine Schuldabwehr haben oder das irgendwie leugnen, dass es den Holocaust gab. Nein, sie kommen aus eigentlich einer vermeintlich linken Perspektive, aber wollen die Singularität des Holocausts in Frage stellen. Daraus hat sich ja dann, wie gesagt, ja auch dieser Historikerstreit 2.0 ergeben, wo es genau darum ging. Also unsere vierte Gruppe, die habe ich jetzt mal getauft hier, die postkolonialen Genozidforscher und ihre Woken-Fans. Endlich darf ich auch wieder Woke sagen in dieser Folge, damit wir ganz viele Klicks haben, weil sobald Woke im Titel steht, haben wir ganz viele Hörer. Genau, auf die postkolonialen Genozidforscher und ihre Woken-Fans. Auf der allerersten Analyseebene, also an der Analyse, die die machen, kann man bei diesen postkolonialen Genozidforschern und ihren Forderungen, die deutsche Erinnerungskultur zu durchbrechen, tatsächlich ja erstmal Parallelen zu Geisel oder Broder sehen. Ja? Man findet diese ritualisierte deutsche Erinnerungskultur halt irgendwie blöd. Denn auch hier will man ja, sage ich mal, dieses deutsche institutionalisierte Erinnern durchbrechen, weil man sieht, dass diese vermeintlich positive und bedachte Erinnerungskultur irgendwie falsche Folgen und Schlussfolgerungen hervorbringt. Nur leider haben sie halt ganz andere Schlussfolgerungen und Forderungen. Dieser Postkolonialismus zieht hier nämlich genau den gegenteiligen Schluss wie die anderen Kritiker dieser Erinnerungskultur. Und zwar, dass diese Erinnerungskultur eine Kritik an Israel nicht mehr zulasse und deswegen abgeschafft bzw. der Holocaust auf eine Art und Weise normalisiert gehört. Also der Holocaust in eine Art historisches Ereignis des Kolonialismus umgedeutet wird, wie viele andere auch. Antisemitismus wird in diesem Zusammenhang auch, haben wir ja auch schon öfters besprochen, eher als eine Spielart des Rassismus gesehen. Warum das problematisch ist, das haben wir ja auch schon erläutert. Man muss hier in dem Zusammenhang dann natürlich auf den australischen Historiker, ich habe ihn schon erwähnt, A. Dirk Moses zu sprechen kommen. Mit seinem Werk Der Katechismus der Deutschen hatte er quasi das theoretische Fundament dieser Theorie, dieser ganzen Theorie um diese Art der Erinnerungskultur gegründet. Und er war natürlich dann auch einer der Hauptprotagonisten dieses sogenannten Historikerstreits 2.0. Wie gesagt, grundsätzlich geht es den Anhängern dieser These darum, den Holocaust zu entsingularisieren, würde ich jetzt mal so sagen, ihn eben auch in der Tradition des Kolonialismus zu sehen. Hier ist ja noch ein Stück Wahrheit an dieser Theorie dran. Ja, also man kann ja sagen, der Holocaust ist natürlich auch untrennbar mit dem Ostfeldzug der Nazis als verbunden, den man ja als koloniales Projekt sehen kann. Das Problem ist hier allerdings, dass Moses und seine Jünger, das nicht zweckfrei oder der bloßen historischen Analyse machen, meiner Meinung nach, sondern, weil sie haben am Ende auch eine Agenda damit, sie wollen die Deutschen damit von ihrem Schuldkult befreien, weil sie unterstellen, Deutschland würde vor allem deshalb unhinterfragt auf der Seite Israels stehen. Moses schreibt, die Shoah sei ein heiliges Trauma mit strahlender Erlösungsfunktion, das gezielt politisch instrumentalisiert werde. Er schreibt, ohne Witz, er schreibt, ominöse Hohepriester würden eine Agenda eines erlösenden Philosemitismus verfolgen, um der deutschen Gesellschaft, aber vor allem auch muslimischen Migranten eine Kritik an Israel zu verbieten. Also, ich hoffe, es ist jetzt jedem aufgefallen. Das Ganze schreit natürlich auch nach einer antisemitischen Verschwörungstheorie, kann man erstmal sagen. Allein die Vokabel Hohepriester hier, sehr schwierig. Der Hohepriester als höchster Repräsentant des jüdischen Volkes, das heißt überspitzt übersetzt, die Juden nutzen den Holocaust, um die Deutschen zur Solidarität zu zwingen. Aber wenn man das hört, dann wird einem vielleicht auch klarer, warum die Leute, die viele Linke hier gerade so abgehen und so einen Quatsch erzählen und diese ganze Genoziddebatte und all das. Das Ganze ist sogar so weit gegangen, und jetzt können wir endlich wieder rechtsgerichtet sein, dass in der Sezession, also unserer neurechten Lieblingspublikation rund um Götz Kubitschek, sich Martin Sellner, unser Lieblingsidentitärer, hat er sich einfach mal für diesen Katechismus der Deutschen von A. Dirk Moses bedankt. Also Free Gaza from German Guilt steht eben in guter rechter Tradition. Wir haben es ja schon in unserer, glaube ich, vorvorletzten Folge erzählt. Außerdem sehen wir natürlich in dieser postkolonialen Lesart, wie wir ja auch schon erläutert haben, der Holocaust ist halt ein Beispiel kolonialer Gewalt. Ja, also habe ich ja schon erläutert. Und jetzt, ja, wir haben es alles schon erzählt, macht Israel natürlich, ist ja Israel eine moderne Kolonialmacht und macht quasi das Gleiche. Und die Deutschen unterstützen dann auch noch Israel bei ihren Nazi-Sachen. Genau, und das ist jetzt quasi die meiner Meinung nach so die neueste Theorie-Schule, die sich mit der Erinnerungskultur befasst, versucht meiner Meinung nach den Holocaust oder massiv den Holocaust relativieren will. Und das am Ende vor allem, weil man eine politische Agenda hat, und zwar Israel zu dämonisieren.
Ein ganz wichtiger Punkt, den ich zu eben noch einmal ergänzen muss, ist natürlich nochmal der Aspekt, und das passt aber auch so ein bisschen in diesen Historikerstreit oder diese Debatte mit hinein, Nochmal der Begriff der Singularität. Du hattest ja vorhin schon gesagt, es passt heute eigentlich besser, wenn man von Präzedenzlosigkeit spricht. Singularität bedeutet ja singular einfach, dass es sich nicht wiederholen kann. Das ist natürlich, oder damit ist natürlich auch ein gewisser Trugschluss verbunden. Natürlich kann sich sowas wie Auschwitz wiederholen. Das ist ja genau das Problem dahinter, was ja eben auch so ein bisschen eben dazu führen soll, dass man eben nicht darüber hinweggehen kann und das, weshalb Auschwitz eben tatsächlich auch ein wichtiger Bestandteil dessen ist, worüber man spricht. Sondern also ganz wichtig nochmal, nur damit es nicht im Nachgang falsch zusammengetragen wird, Singularität im Sinne davon, dass es ein bisher einzigartiges Ereignis war, was sich aber tatsächlich wiederholen kann, was es aber logischerweise zu verhindern gilt. Vielleicht das nochmal ganz grob, damit das nicht in Vergessenheit gerät, beziehungsweise falsch im falschen Zusammenhang steht. Genau. Was du jetzt aber über diesen Historikersteig 2.0 gesagt hast, das ist ja so ein bisschen das, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es den Jüngern, den Moses-Jüngern, hattest du, glaube ich, sie eben genannt, ja vor allem auch um eine Enttabuisierung dieses Vergleichs geht, also dass es eben logischerweise möglich sein muss. Und so wie ich das jetzt gedeute oder deuten würde, geht es ja auch sehr stark darum, dass der Holocaust quasi in eine Reihe mit Kolonialverbrechen und so weiter gestellt werden soll. In meinen Augen kann man es relativ kurz fassen. Was sie versuchen ist, was jetzt auch gar nicht so schlimm erstmal ist, dass natürlich auch der Kolonialismus und die Folgen des Kolonialismus natürlich eine gewichtigere Rolle im Geschichtsbewusstsein führen sollten. Also man kann ganz klar sagen, das ist auch dem ist auch gar nicht zu widersprechen, dass auch die deutschen Kolonialverbrechen eine relativ geringe Rolle spielen. Also ich bin ja als Geschichtslehrer kann ich das ja so ein bisschen jetzt beurteilen. Also die Auseinandersetzung mit dem Völkermord an den Herero Nama spielt eine sehr geringe Rolle im Vergleich zum Nationalsozialismus, das stimmt. Nichtsdestotrotz ist natürlich der große Unterschied der, dass es eben einen Unterschied gibt. Und diesen Unterschied haben wir auch schon öfter angesprochen. Wir haben öfter schon darüber gesprochen, welche Unterscheidung es zwischen Rassismus und Antisemitismus gibt. Und das macht im Endeffekt auch nochmal Auschwitz oder den Holocaust beziehungsweise die Shoah eben so singular. Oder dann eben, wenn wir jetzt doch den Begriff nehmen, den du genommen hast, präzedenzlos, dass eben der Antisemitismus eine so entscheidende Rolle bei der Vernichtung des Juden oder bei dem Versuch der Vernichtung des Judentums gespielt hat, der ja bei anderen Völkermorden, bei anderen Genoziden so nie eine Rolle gespielt hat. Es ging ja nie darum, diese Menschen umzubringen, weil man Angst davor hatte, dass sich da eine heimliche Verschwörung zusammentut, die ganze Welt beherrschen will. Sondern es ging eben darum, dass das, ich setze es mal in Anführungsstrichen, Untermenschen waren, die eben nicht so lebenswert waren wie jetzt beispielsweise der weiße Europäer. Das ist ja so ein bisschen der Hintergrund bei den meisten Kolonialverbrechen oder auch bei dem Umgang, jetzt, wenn wir den Völkermord an den Herero Nama uns anschauen, da ging es ja um Aufstände, die niedergeschlagen wurden und in dessen Folge dann eben auch die Herero Nama ja fast vernichtet wurden. Aber der Unterschied ist eben der, denen wurde keine weltumspannende Verschwörung zugerechnet, sondern das Besondere am Holocaust ist eben die Ideologie des Antisemitismus, die eben, um es jetzt zum, weiß ich nicht wievielten Mal zu wiederholen, die den Juden eben eine globale, übermächtige und gleichzeitig untermenschliche, bösartige Verschwörung zuschreibt, die eben sozusagen das Wohl der Welt auslöscht, die zum Wohle der Welt ausgelöscht werden müsse. Das ist ja genau der große Unterschied. In diesen ganzen Kolonialverbrechen ging es nie darum, etwas zum Wohle der Welt zu tun, sondern wenn dann zum Wohle der eigenen Nation, so ein bisschen der Aspekt, der hier hintersteht. Also das Besondere oder was, wenn ich es richtig verstanden habe, diesen Historikerstreit 2.0 etwas mit ausmacht, ist eben, dass hier versucht wird, und das haben wir auch schon öfter gesagt, den Antisemitismus einfach als eine Form des Rassismus zu relativieren, könnte man hier fast sagen, und ihn eben auch, wenn man so möchte, zu entkontextualisieren und in eine Reihe mit vielen anderen Verbrechen zu stellen, was aber ganz gefährlich ist in meinen Augen.
Ja, und deswegen komme ich jetzt zu meinem großen Finale. Und zwar der Einlösung des Spoilers oder des Cliffhangers, muss man ja immer sagen, vom Anfang. Und zwar, ich schließe wieder einen Kreis. Zum fünften Mal ungefähr in dieser Sendung, in dieser Folge. Denn jetzt kommen natürlich plötzlich Leute, wie unser Douglas Murray vom Anfang, der ziemlich dreist eigentlich die Singularität des Holocausts relativiert und jetzt tatsächlich die Singularität, weil er es ja jetzt auf die Aktualität bezieht und sagt, naja, jetzt haben wir irgendwas, was man wirklich vergleichen kann mit dem Holocaust. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt sogar, das wäre schlimmer, was ich natürlich nicht teile. Aber Er sagt es nun mal, aber er macht es aus einem Grund. Und er macht es aus einem ganz bestimmten Grund, und zwar, um sich, ich habe es ja schon angedeutet, auf die Seite Israels zu stellen, um quasi aufmerksam zu machen, wie schlimm die Verbrechen der Hamas sind. Und er war seit dem 7. Oktober natürlich nicht der Einzige, der Parallelen zwischen der Hamas und den Nazis identifiziert hat. Wir haben es letzte Folge auch getan. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört es jetzt. Natürlich macht man das erstens mit dem Ziel, Kontinuitäten aufzuzeigen, aber natürlich auch, um die eliminatorische Bedrohung für Israel und die Juden und natürlich auf den immer noch unglaublich großen Antisemitismus weltweit auch aufmerksam zu machen oder vielleicht auch noch in Deutschland, weil am Ende dreht sich ja bei der Erinnerungskultur immer um Deutschland. Und wem passt das natürlich gar nicht? Den postkolonialen Genozidforschern, über die wir ja gerade gesprochen haben, die ja eher grundsätzlich auch Israel eher als Schuldigen sehen und eben nicht die Hamas. Und was ist die Folge? Genau die Menschen, die erst erzählen wollen, wie wir ja gerade dargelegt haben, die Singularität des Holocaustes, die gäbe es nicht, er sei auch nur ein historisches Ereignis, wie viele andere, die wollen aber jetzt, die wollen, dass die Deutschen endlich aufhören, die Shoah zu betonen, die waren jetzt plötzlich in einem offenen Brief vor der Relativierung des Holocausts. Man kann es sich nicht ausdenken. Ihr könnt euch aber vielleicht denken, was der Grund ist, warum sie plötzlich waren. Unterzeichner dieses offenen Briefs natürlich auch unser A. Dirk Moses. Ich zitiere mal aus diesem offenen Brief. Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieses Briefs, sind Holocaust- und Antisemitismusforscher aus unterschiedlichen Institutionen. Wir schreiben dies, weil wir unsere Bestürzung und unsere Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringen möchten, dass führende Politiker und bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sich auf die Erinnerung an den Holocaust berufen, um die aktuelle Krise in Gaza und Israel zu erklären. Die Beispiele dafür reichen vom israelischen UN-Botschafter Gilad Erdan, der bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung einen gelben Stern mit der Aufschrift »Nie wieder« trug, über US-Präsident Joe Biden, der sagte, die Hamas habe eine Barbarei begangen, die so folgenschwer wie der Holocaust ist, bis hin zum israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu, der gegenüber einem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz davon sprach, dass die Hamas die neuen Nazis seien. Es ist nur verständlich, dass viele in der jüdischen Community an den Holocaust und frühere Pogrome denken müssen, wenn sie zu begreifen versuchen, was am 7. Oktober geschehen ist. Die Massaker und die Bilder, die danach veröffentlicht wurden, haben die tief im kollektiven Gedächtnis verwurzelnden Erinnerungen an den genozidären Antisemitismus getroffen, von dem die jüngste jüdische Geschichte geprägt ist. Die Berufung auf die Erinnerung an den Holocaust verstellt jedoch den Blick auf den Antisemitismus, dem Juden heute ausgesetzt sind, und sie verzerrt in gefährlicher Weise, und jetzt kommt's, die Ursachen für die Gewalt in Israel und Palästina. Der Völkermord der Nazis ging von einem Staat und seiner willfähigen Zivilgesellschaft aus und richtete sich gegen eine winzige Minderheit. Daraus erwuchs ein Genozid, der sich auf den gesamten Kontinent ausweitete. Die Vergleiche der sich in Israel und Palästina entwickelnden Krise mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust stellen daher einen intellektuellen und moralischen Fehler dar. Also, da steckt ja auch ein paar wahre Sachen drin, wie zum Beispiel, dass es ein Genozid war, der sich auf den gesamten Kontinent ausweitete und so weiter und so fort. Aber man sieht ganz eindeutig, plötzlich wehren sich Menschen, die eigentlich sagen, wir müssen den Holocaust desingularisieren und ihn in eine Reihe anderer Genozide stellen, wehren sich plötzlich gegen eine Relativierung des Holocaustes, wenn man, um quasi das, was die Hamas gemacht hat, zu erklären, Parallelen zu dem, was die Nazis gemacht haben, herstellt. Und ehrlich gesagt zeigt das meiner Meinung nach diese Wahllosigkeit dieser Theorie, weil sie am Ende eigentlich keine faktisch-historische Wissenschaft ist, sondern eigentlich immer schon angetreten ist mit dem Ziel, einen Aktivismus zu betreiben, der am Ende Israel dämonisiert. Und das war eigentlich auch der Ausgangspunkt dieses Historikerstreit 2.0. Das war alles im Zuge der Documenta-Debatte oder der Ruhr-Triennale. Das heißt, dieser Historikerstreit ging los, weil man den Deutschen vorgeworfen hat, sie würden ja eigentlich irgendwie diese Leute hier silencen, die Israel kritisieren. Und ich krieg's halt nicht zusammen. Ich verstehe auch nicht, wie die das selber zusammenbekommen, dass sie erst sagen, man muss den Holocaust, man muss die Singularität auflösen und jetzt sie wieder betonen und vor einer Relativierung warnen. Das ist mein großes Finale.
Ja, auflösen kann ich das Ganze natürlich auch nicht. Ich habe dazu nur noch einen passenden Ansatz gefunden, den ich ganz spannend fand. Und zwar wird in einem Zeitungsartikel geschrieben, jetzt muss ich kurz schauen, von Steffen Klevers in der Jungle World, der schreibt ganz am Ende zu diesem Historikerstreit. Und das passt, glaube ich, auch zu dem Zitat, was wir eben von dir gehört haben aus diesem Brief oder was auch immer das war. Letztendlich liefe der geforderte Paradigmenwechsel darauf hinaus, dass nicht die Tradition des Antisemitismus, sondern die des Imperialismus den Holocaust erklärt. Ob sich diese sich durchsetzt, ist fraglich. Anschlussfähig ist sie allerdings für verbreitete postkoloniale Argumente, die sich auf Hannah Arendt zu berufen meinen, wenn sie im Holocaust letztendlich in Anführungsstrichen nur einen nach innen gekehrten Imperialismus oder Kolonialismus im, in Anführungsstrichen, weißen Europa erkennen wollen, der sich nicht fundamental von anderen Genoziden unterscheide. Und so ein bisschen so wie das, was du jetzt vorgelesen hast, klingt das für mich auch, also dass man und dass diese Damen und Herren hier tatsächlich vor allem versuchen, nicht den Antisemitismus, auch wenn sie ihn ja erwähnt haben, aber nicht der Antisemitismus steht hier im Vordergrund, sondern das, was sie eben gerne machen, der Imperialismus oder Kolonialismus ist hier sozusagen das Ausschlaggebende und das, was die Nazis eben gemacht haben, ist im Endeffekt einfach eine Fortsetzung des Imperialismus nach innen. Das ist, glaube ich, das, also so hätte ich das jetzt verstanden oder so könnte ich das auch deuten, was du da gerade nochmal vorgelesen hast, auch wenn sie den Antisemitismus als solchen betonen, läuft es in meinen Augen darauf hinaus, dass natürlich hier versucht wird, etwas darzustellen, was ja einfach grundlegend historisch falsch ist. Nämlich eben nicht den Antisemitismus in den Mittelpunkt zu stellen, sondern etwas anderes. Und vielleicht da auch nochmal so ein kleiner Rückblick, weil wir das jetzt zum Beispiel auch gar nicht angesprochen haben. Diese Relativierung oder dieses Aufbrechen des Holocaust ist ja jetzt kein Thema, was nur bei den Postkolonialen vorkommt, sondern was wir zum Beispiel auch von Veganern kennen, wenn wir an die Hühner-KZs oder den Holocaust auf deinem Teller von Peter denken. Das sind ja auch alles Debatten, wo sowas versucht wurde, um eben dann auch ja, irgendwelche Verbindungen herzustellen, die gar nicht existieren. Aber ich glaube, das, was du da jetzt vorgelesen hast, ist im Endeffekt nichts weiter als der Versuch einer Strategie eben, Sachen darzustellen, die so einfach nicht stimmen, aber die man gerne für seine Argumentation benutzt.
Ja, und am Ende geht es natürlich darum, die Debatte um die Relativierung oder Nichtrelativierung und diese Betonung der Singularität oder das Gegenteil für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. Und das ist natürlich problematisch, weil dann wird es ja, wie ich auch schon gesagt habe, geht es ja auch weg von einer klassischen historischen Forschung. Ich hoffe, dass unsere kleine Analyse verständlich war und man vor allem raushören konnte, welche verschiedenen, ich nenne es jetzt Theorieschulen, es in dem Bereich Erinnerungskultur gibt, zumindest in Deutschland. Und ich glaube, es ist auch klar geworden, welche wir am besten finden und welche wir nicht so gut finden. Ja, das war es eigentlich von mir.
Ich wollte eigentlich auch noch ein, zwei Zitate von Alke Geisel noch mal droppen, weil er tatsächlich da sehr viele kluge und sinnvolle Sachen zugeschrieben hat. Beziehungsweise, vielleicht zum Abschluss passt es ganz gut, also Alke Geisel auf jeden Fall zu empfehlen, ihn mal zu lesen. Was man ihm zugutehalten muss, ist noch mal bezogen auf die Erinnerung, dass er mal davon geschrieben hat, dass in Bezug auf die Erinnerungspolitik, die wir in Deutschland haben, zum Beispiel auch, jetzt muss ich kurz schauen, wer es gesagt hat, Klaus von Donani mal gesagt hat, um nochmal den Rückbezug auch zur Weiser-Bubis-Debatte aufzumachen, dass Donahi von Bubis eben verlangte, mit seinen nichtjüdischen Landsleuten etwas behutsamer umzugehen. Zitat, wir sind nämlich alle verletzbar. Und was Donani damals machte, da hat er eine Trennung vorgenommen zwischen Deutschen und Juden und machte implizit deutlich, dass es die Juden sind, die als Störenfriede der Erinnerung, und das ist eben ein Zitat von Eike Geisel, die Deutschen um ihren Seelenfrieden bringen. Also die Juden so ein bisschen als Störenfriede der Erinnerung, werden sie wahrgenommen, gerne immer mal wieder in Deutschland, wenn es eben kritische Stimmen gibt. Und könnte mir vorstellen, dass das auch relativ gut in diese aktuelle Debatte mit reinpasst, denn du hast es ja auch schon mehrfach angesprochen, dieser Bezug oder dieses Nutzen, dass man jetzt eben auch als Deutsche so ein bisschen den Aspekt machen möchte, hier, wir müssen jetzt auch Israel darauf hinweisen, dass sie eben da bloß keinen Genozid begehen, macht vielleicht auch nochmal deutlich, was so ein bisschen das Problem dahinter ist, nämlich, dass Israel hier ja ein ganz klares Recht auf Selbstverteidigung wahrnimmt und auf den Schutz der eigenen Bevölkerung und so tatsächlich wieder dieser Störfaktor reinkommt, dass hier wieder einmal mehr deutlich wird, dass eben kein Land auf der Welt bis in letzte Konsequenz dazu bereit ist, sich vor Jüdinnen und Juden zu stellen, diese zu schützen, sondern dass es in diesem Fall am Ende nur Israel ist und dass quasi Israel, wenn man das jetzt ein bisschen überformuliert sagen kann, Israel ist heute der Störenfried der deutschen Erinnerung, weil Israel eben zeigen muss oder zeigt, dass es sich selbst verteidigen muss, um eben dafür zu sorgen, dass sich so etwas nicht nochmal wiederholt. Also so etwas im Sinne von Holocaust.
Ja, es ist ja tatsächlich auch nochmal ganz spannend, dass du dieses mit dem Genozid, so wir warnen jetzt die Israelis, dass sie das nicht machen. So passt ja dann doch auch wieder diese gute deutsche Erinnerungskultur mit der postkolonialen Erinnerungskultur zusammen, obwohl man ja eigentlich diese postkolonialen, die ablehnen, weil sie der ja unterstellen, dass sie die sei, die Deutschland so blind macht für die Verbrechen der Israelis. Und da sieht man ja dann auch eigentlich die logische Lücke dieser Theorie, beziehungsweise wurde sie ja schon im Vorfeld identifiziert von den Kritikern an der deutschen Erinnerungskultur. Und da möchte ich jetzt hier vielleicht zum Abschluss nochmal einen kleinen Tipp abgeben, einen Lesetipp, weil das ist ein wirklich erst kürzlich erschienenes Buch. Es ist, glaube ich, natürlich geschrieben worden vor dem 7. Oktober, aber es passt sehr gut zu dem, worüber wir gerade geredet haben. Das Buch heißt nach dem Eike Geisel-Zitat Erinnerung als höchste Form des Vergessens, Untertitel Umdeutung des Holocaust und der Historikerstreit 2.0, verlegt vom Verbrecherverlag. Unter anderem schreiben da Anja Thiele drin, Samuel Salzborn, herausgegeben von Stefan Kriegert, Andreas Stahl ist dabei, Jakob Hoffmann, Marc Seul und lustigerweise Steffen Klevers, dessen Artikel aus der Jungle World du ja gerade schon erwähnt hast. Der hat da in dem Buch tatsächlich auch, ich würde mal sagen, fast das Herzstück geschrieben, und zwar sein Aufsatz über den Katechismus der Deutschen, also das Buch von Dirk Moses, und er kritisiert eben dort diese postkoloniale Erinnerungskultur. Also empfehlenswertes Buch. Kauft's euch. Verbrecherverlag. Lest es, bestellt's euch, schaut mal rein. Ich habe die Hälfte knapp gelesen. Ich kann's sehr empfehlen.
Ja, und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ach so, jetzt haben wir uns schon verabschiedet, aber eine Sache habe ich natürlich noch vergessen zu erwähnen. Und zwar ist es so, dass diese Folge jetzt ja 13.12. erscheint, und das wird tatsächlich erstmal unsere letzte Folge sein. Wir machen eine kleine Schaffenspause, hat unterschiedliche Gründe. Zum einen jetzt natürlich auch die Weihnachtszeit. Die nächste Folge würde direkt in den Weihnachtsferien beziehungsweise in dieser Ferienzeit kommen. Deswegen machen wir eine Pause. Wann es weitergeht, ist noch nicht ganz klar, aber wir werden auf jeden Fall weitermachen, und wann es dann genau weitergeht, erfahrt ihr entweder, wenn unsere nächste Folge veröffentlicht wird, oder dann natürlich auch auf den Social Media Kanälen, also auf Instagram bei uns. Guckt da also gerne immer mal wieder rein, damit ihr darüber informiert seid, wann unsere nächste neue Folge kommt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.